Ja, nochmal ein herzliches Willkommen heute früh. Ich wollte sagen, alle Jahre wieder, dass wir hier sind, um unsere Kinder zu besuchen für längere Zeit. Und so ergibt sich das dann immer mal wieder, dass wir auch hier mit dem Gottesdienst sein können. Aber alle Jahre wieder, letztes Jahr war es ein bisschen anders noch als dieses Jahr. Wie schnell sich die Zeiten ändern und wie schnell wir merken, wie klein wir sind. Wir stehen im Zeichen, oder diese Wochen sind unter dem Thema Gebet. Und ich habe schon die ganze Zeit so ein bisschen an diesem Thema rumgedacht. Und mir ist vieles eingefallen. Ich habe geblättert in der Bibel bei Daniel, dem Mann des Alten Testamentes, des Propheten. Und habe da so die Kapitel durchgesehen und habe gesehen, fast in jedem Kapitel ist die Rede vom Gebet. Dann bekam ich diese Woche noch etwas zugesandt. Das möchte ich zum Ersten noch lesen für uns. Da heißt es von Corrie ten Boom. Corrie ten Boom schreibt in diesem geistlichen Impuls, ist das Gebet Ersatzrad oder Lenkrad? Muss ich erstmal nach überlegen, was das mit der Technik zugange, wie das mit der Technik zugange ist. Also ist das Gebet Ersatzrad oder Lenkrad? Dann schreibt sie, das Gebet ist ein täglicher Dialog, eine Zwiesprache, unverzichtbar. Nicht so nach dem Motto, jetzt hilft nur noch beten. Das meint sie dann mit dem Ersatzrad. Jetzt hilft nur noch beten, wenn alles gut läuft, dann sind wir selber am Lenkrad und alles geht gut. Das Gebet, täglicher Dialog, tägliche Zwiesprache. Und ein Satz schrieb sie drunter, was dich bewegt, bewegt Gott schon lange. Sehr interessant. Was dich bewegt, das bewegt Gott schon sehr lange. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht beim letzten Gottesdienst, was mich so beeindruckte und was ich für mich mitnehmen wollte über das Thema Gebet und Fasten. Da war der eine Satz von Andreas, was kommt zuerst in deinem Leben? Er zitierte die Stelle aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet an erster Stelle nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So fällt euch das andere alles zu. Ja, was hat die erste Stelle in meinem Leben? Wir haben diesen Vers uns in die Ringe gravieren lassen, damals, als wir geheiratet hatten. Das war uns sehr wichtig. Das ist jetzt schon über 40 Jahre her. Und da könnte man so manche Geschichte dann erzählen. Wie einem das so ganz gegenwärtig war. Ja, mit Jesus sofort reden. Und wie es Zeiten gab, wo wir sagten, jetzt hilft gar nichts mehr, jetzt müssen wir beten. Es ist interessant, wir hängen in unserem Leben in diesen Schleifen drin und wir möchten aber uns mehr und mehr auf diese Seite hin bewegen, dass wir sagen, ja Herr, mit dir in Verbindung sein, im Herzen verbunden. Das Gebet, hieß es letzten Sonntag, ist eine Beziehungsfrage. Im letzten Jahr, als ich hier predigte, war mir das auch ganz wichtig zu sagen, dass Glaube nicht sich im Kopf abspielt und nicht seine Verbindlichkeit in meiner Gemeindezugehörigkeit nur hat, sondern Glaube ist ein ganz persönliches Verhältnis zu Christus, ist eine Beziehung auf du und du. Wir waren damals 13 Jahre, ich habe es erzählt letztes Jahr, ich muss es nochmal wiederholen, weil es jetzt hier wichtig ist. Der Daniel ist mit 15 Jahren vielleicht entführt worden, also ich war damals 13 Jahre alt. Wir hatten da in unserem Bauerndorf auf der Schwäbischen Alb einen neuen Pfarrer bekommen und er, heute wissen wir das, betete jeden Tag morgens um 4, 5 Uhr. Das Pfarrhaus, das war so ein bisschen oben, unser Dorf ist so ein kleines Dorf im Tal dann und die Häuser sind so an die Berge angeschmiegt. Und da betete er und blickte auf sein Dorf da und auf seine, auf die Häuser da, auf die Familien. Und dieser Mann betete wohl jeden Morgen seines Lebens da oben in seinem Zimmer im Giebel des Pfarrhauses und betete für jede Familie. Und betete für sein Dorf, dass Gott doch irgendwo in diesem Dorf neues Leben schaffen möchte. Er war nicht ganz einfach in seiner Persönlichkeit. Er war so ein Choleriker und kam auch nicht mit allen zurecht und nicht alle kamen mit ihm zurecht. Aber was Gott tat im Laufe der Jahre, Es begann mit einer Zeltmission damals und gerade unsere Generation 13, 14, 15 bis 20 wurde damals ganz stark erfasst. Es gab so eine richtige geistliche Bewegung. Ein Jugendchor, ein Jugendkreis entstand. Und wenn wir heute zurückblicken, haben wir festgestellt, das war so eine richtig geistliche Erweckung. Womit begann sie? Mit dem Gebet eines, soll ich sagen, schwierigen Pfarrers? Mit dem Gebet eines ganz normalen Menschen. Und das macht mir Mut, und das möchte ich heute auch weitergeben, dass wir selbst in all unseren Unzulänglichkeiten beten dürfen. Für unsere Siedlung, wo wir wohnen, für unsere Nachbarschaft. Manchmal, wir wohnen in der Sackgasse, und dann gehe ich so auf der einen Seite im Geiste hin und bete für den Nachbarn, das alte Ehepaar. Sie gehen zu den neuen Aposteln und wissen um die Bibel. Und ich bete für sie, dass jetzt im vorgeschrittenen Alter, wo sie in Krankheit spüren, dass sie jetzt doch Jesus erfassen können, weil sie vom Wort Gottes wissen. Und dann für den Nächsten und für den Nächsten. Und am Ende drehe ich dann wieder die Kurve auf der anderen Seite und komme wieder zurück. Ja, das können wir machen. Beten in Einfachheit, in Schlichtheit. Und manchmal wissen wir gar nicht, was wir beten sollen. Weil wir nicht... Wir wissen, dass die Menschen errettet werden sollen. Ja, das ist wahr. Aber manchmal für diesen oder jenen, dann befehlen wir ihn Gott an und sagen, Herr Jesus, du weißt um ihn und du weißt, was er braucht. Und ich möchte ihn dir hinlegen oder sie dir hinlegen und bitten, dass du es recht machst mit ihm. Erbarme dich über ihn. Und dann beten wir für eine Cousine. Sie ist 10 Jahre älter als ich und sehr schwer todkrank eigentlich. Und dann beten wir für sie, dass sie doch wieder gesund werden möchte. Und über diesem Beten, da kommen uns die Gedanken noch viel weiter. Nein, wir beten jetzt, dass diese Frau mit ihrem Mann zusammen errettet wird. Sie kommen aus dem kirchlichen Traditionalismus und sie wissen um Gott und die Kirche. Aber sie sagte, oh ja, bete. Und interessant, wie im Lauf der Wochen dann diese Cousine plötzlich auch, ich dachte, sie ist schon so wirr im Kopf und ich höre, ich hatte Amen gesagt, aber die hat irgendwas noch dazu gesagt. Ja, 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 Amen. Das sind so, soll ich sagen, erbärmliche Gebete, einfache Gebete von uns. Und sie gehen über auf die anderen und wir dürfen sie mitnehmen, wie Daniel, wir kommen nachher gleich dazu, seine Freunde mitgenommen hat in seinem Glauben und in seinem Gebetsleben. Also, als ich so nachdachte über Gebet und über dieses Thema, dann ist mir wieder neu klar geworden, es sind wahrscheinlich nicht die ganz großen, weltumwerfenden Gebetserlebnisse, die wir haben. Wenn Gebet Beziehung ist und Gebet Herzenssache ist, dann ist es eine Sache des täglichen Lebens. Dann sind es die kleinen Dinge, wo wir plötzlich merken, ja Herr, du bist da. Wo wir ihm danken, wo wir manchmal sogar erleben, er hilft, bevor wir beten. Da hat er längst geantwortet. Es ist diese Treue, diese Stille, diese, soll ich sagen, Täglichkeit des Alltags, Gebet, ein Herzensanliegen. Ja, Herr Jesus, ich bin jetzt gespannt, was du tust mit mir an diesem Tag. Und das Gebet verändert. Ich habe erlebt, es verändert wahrscheinlich in erster Linie uns selber. Da war einer in unserer Jugend, in unserem Jugendkreis, auch so eine nicht ganz so einfache Person. Ich bin ja auch keine einfache Person. Wer ist denn schon einfach? Wir wollen keine Urteile über die anderen fällen. Aber da war einer, wir kommen ja dann nicht so immer mit jedem zurecht. Und der war also so, der war dann immer dagegen und immer ein Quer. Und da habe ich angefangen, für den Burschen zu beten. Und was ist passiert? Ich habe ein gutes Verhältnis zu dem Mann, auch heute noch. Ob er sich viel geändert hat, ich wage es zu bezweifeln. Aber wer sich verändert hat irgendwo in mir, ist es offen geworden für den anderen. Offen geworden, ihn so zu sehen und stehen zu lassen, wie er ist. Und der Herr geht mit ihm seinen Weg und mit mir und mit dir und mit uns. Also, in diesem Zusammenhängen habe ich dann, in diesen Gedanken habe ich dann den Daniel studiert und habe in jedem Kapitel was gefunden. Meine Frau sagte heute früh, das geht nicht, so die ganze Geschichte und diese Weltgeschichte, die da abgeblättert wird mit dem Daniel und das ist alles zu viel. Und dann habe ich aus den vielen Blättern jetzt eines ausgewählt, vielleicht ein Zentralkapitel. Die Daniel-Geschichte ist uns so in den Grundzügen bekannt, meist aus der Kinderzeit. Und da lesen wir auch dann die verschiedenen Geschichten, die mit dem Feuerofen, die mit der Wegführung. Am letzten Sonntag war die Sprache vom Daniel-Fasten, also dass sie nur noch Gemüse bekamen und Wasser dann. So sind immer wieder Bezüge da. Wir kennen so in Grundzügen diese Geschichte. Ich möchte aus Kapitel 6 jetzt heute eine Episode kurz antasten, antönen. Da heißt es, und wir kennen dieses Kapitel 6, das ist das mit der Löwengrube. Daniel und die Löwengrube. Vielleicht müssten wir auch anders sagen, Daniel der Beter, Daniel der Angefeindete, Daniel der verleumdet wurde. Und dann kam es dazu, dass dieser König ein Edikt erlässt, ein Befehl erlässt, dass man nicht mehr beten und bitten dürfte von niemandem mehr außer dem König. Diesem König, es handelt sich hier um Darius den Meder, der hat das Königreich empfangen, wahrscheinlich als so ein Unterkönig. Und er ist aber hier der große Weltherrscher. Und das Gesetz der Meder und der Perser und Meder, haben wir auch heute noch so in einem Sprichwort, das durfte nicht geändert werden. Und diese Feinde des Evangeliums, sage ich jetzt, diese Feinde des Gebetes, diese Feinde des Gottes Daniels, die haben also bewirkt, dieses Gesetz, 30 Tage lang darf niemand irgendetwas erbitten, als allein von dem König selbst. Und da heißt es jetzt in Vers 11 schon, Daniel 6, wenn Sie das zu Hause nochmal nachschlagen wollen, sehr interessante Lektüre. Sie können in jedem Kapitel suchen, ob es da nicht irgendwo einen Hinweis auf Gebet gibt oder im Hintergrund was abläuft, was wohl ablaufen muss aufgrund einer Gebetsverbindung der Freunde Daniels mit Gott oder des Daniels selbst. Also hier im 6. Kapitel, der 11. Vers, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, da ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Also eine verrückte Geschichte. Wenn wir das jetzt nur unter dem Aspekt im Blickwinkel des Themas Gebetes sehen. Was hat der gemacht? Dreimal am Tag gebetet. Und ich erinnere mich an Mario, das war so ein alter Indianer, eine respektierte Persönlichkeit. Er kam wohl so mit 20 Jahren vor 30, 40, na, er ist jetzt gestorben, dann ist das schon fast 50 Jahre, am Anfang der Missionsarbeit, kam er zum Glauben dort mit seiner Frau und er mit seiner Familie, sie hatten viele Kinder, 8, 10 Kinder und sie gehörten mit zum Stamm der Gemeinde. Und er schälte sich immer mehr zum geistlichen Leiter und zum heimlichen Leiter. Es war nicht so, dass einer nur das Sagen hatte, aber wenn in der Runde er sein Wort gesagt hatte, dann gab es andere Meinungen, aber es wurde gemacht, was Mario sagte und gesagt hatte. Und dieser Mario, der sagte mir eines Tages, als wir von der Familie sprachen, viele Schwierigkeiten. Seine erwachsenen Söhne haben das Trinken angefangen. Es gab sehr, sehr viele Nöte. Und er sagte, weißt du, Bernardo, sagte zu mir, weißt du, ich bete dreimal am Tag für meine Familie. Dann bete ich für den, und er nannte den Namen, der weiter weg wohnt, und für den, und für die Tochter, und für den, und für die noch im Hause ist. Dreimal am Tage. Oh. Habe ich gedacht, kann ich mir ein Stück abschneiden von diesem Mann. Das war von ihm und ich nehme an, er hatte das auch eben von Daniel her, weil das auch die Texte waren, die wir oft mit ihnen besprochen hatten. Dreimal am Tag. Also, stellen wir uns vor, Es gab eine Regierungsreform hier und dann wurde die Verwaltung neu geordnet. Und dann gab es da, also unten gab es solche, die da als, wie hießen die, Satrapen da eingeteilt wurden. Und dann gab es da drüber, in diesen Verwaltungseinheiten, gab es drei Minister. Und Daniel war einer davon, so im Anfang des Kapitels. Und der Daniel, der zeichnete sich aus unter allen Ministern und diesen anderen Verwaltungsbeamten, weil ein vortrefflicher Geist in ihm war. Und deshalb hatte der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Und was ist dann? Die anderen an seiner Seite werden neidisch. Neidisch. Und sie erdenken eine List. Und jetzt ist es interessant, wie es hier heißt, in diesem sechsten Kapitel, da heißt es in Vers 5 dann, also weiter vorne, sie fanden keine Anklage und keine Schuld gegen ihn. Steht im Matthäusevangelium wahrscheinlich auch. Keine Anklage, keine Schuld gegen Jesus. Mehrfach wird es betont, der Pilatus sagt es ja auch. Sehr interessant. Sie fanden keine Schuld gegen diesen Daniel. Welch gewaltiges Zeugnis. Dessen Leben anfing im ersten Kapitel, als er sich in seinem Herzen, und Beten ist eine Herzensangelegenheit, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit diesen fremden Speisen, die waren den anderen Göttern geweiht, sich nicht mit diesen Speisen zu verunreinigen, sondern an der Lehre seines Volkes und seines Gottes festzuhalten, der vorgeschrieben hat, ihr sollt die und die und die Speise essen. Auch als Unterscheidung zu den anderen Völkern. Auch als Zeichen der Treue, sie sind ihrem Bundesgott treu. Gegen diesen Daniel hatten sie jetzt ihren Neid gerichtet. Gegen diesen Daniel, der 10-mal klüger erfunden wurde dort im ersten Kapitel, als alle anderen und dem Gott die Gabe der Traumdeutung gab. Und er wurde an eine der ersten Stellen oder zweiten Stellen dann im Reich der Perser und Meder und gestellt. Im 21. Vers, im ersten Kapitel, da heißt es, Daniel blieb bis in das Jahr des Kyros. Beter bleiben. Und wir sind jetzt hier hinten schon, er ist 80 Jahre alt oder vielleicht geht auf 90 zu hier in dem sechsten Kapitel. Wir sind genau da an der Stelle. Er blieb bis ins sechste Kapitel. Da wird die Geschichte erzählt. Nachher gibt es noch andere Kapitel mit Prophetien. Aber hier, also er blieb, Beter bleiben. Warum? Weil es Gottes Wesensart ist, er bleibt der Treue, auch wenn wir untreu sind. Er bleibt bis in alle Ewigkeit. Und deshalb können wir heute leben, so wie ich es vorher beim Abendmahl gesagt hatte. Also Beter bleiben. Er wird beneidet hier. Keine Anklage wird gefunden. Und in Vers 6 heißt es dann, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Sehr interessant. Also Daniel war bekannt als der Mann des Gesetzes Gottes. Beter sind bekannt. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Da gibt es ein fünftes Kapitel, das wissen wir auch alle, mit dem Belsazar, wo die Schrift an der Wand war. Denn dieser Belsazar, das war so ein Unterkönig, so ein Zwischenkönig dann von dem Daniel. Da lesen wir zunächst gar nichts, der ist irgendwie wieder in den Hintergrund gerückt in einigen Kapiteln. Beter bleiben aber trotzdem. Und da dieser Belsazar benimmt sich gotteslästerlich und holt die Kelche und die Gerätschaften aus dem Tempel und benutzt sie bei seinen Saufgelagen, muss man sagen. Und seine Frauen trinken daraus und er grölt. Und da erscheint Gottes Schrift an der Wand. Mene, mene, Tekel, deine Zeit ist gezählt. An der Waage hat das Negative überwogen. Deine Zeit ist zu Ende. Und das Erschrecken bricht an. Und wisst ihr, was da steht? Da heißt es die Mutter von die Königin Mutter. Vielleicht war es auch die Großmutter. Das ist nicht ganz eindeutig hier im fünften Kapitel. Aber die erinnert sich, weil niemand konnte den Traum deuten. Und die Geschichte zieht sich ja durchs Daniel-Buch. Niemand konnte die Träume deuten. Und auch diese Schrift deuten. Und da erinnert sich die Königsmutter und sagt, keine Bange, es ist einer dazu deines Vaters. Zeiten. Der wusste, Träume zu deuten. Und da ist, in dessen Kopf ist ein vortrefflicher Geist. Da kommt das Wort wieder vor. Das zieht sich ganz durch. Also Beter sind vortreffliche Leute im Blick von Gott her gesehen. Und da sagt sie, da ist ein Mann namens Daniel, der weiß alles. Lass ihn rufen. Interessant, Daniel und seine Freunde bekamen ja im ersten Kapitel andere Namen. Denn Daniel, die Namen von Daniel und seinen Freunden sind verbunden mit dem Glauben an Gott. Daniel heißt, Gott schafft Recht oder Gott ist der Richter. Und so könnte man die ganze Liste runterschauen. Also Gott, keiner ist wie Gott, heißt der eine. Und die Namen sind an Gott gebunden. Warum? Weil diese Personen an Gott glauben. Und jetzt, hier im ersten Kapitel, nimmt der Nebukadnezar diese jungen Leute raus und gibt ihnen neue Namen. Warum? Die Namen, die er gibt, sind mit den babylonischen Gottheiten verbunden. Und jetzt will er sie durch den Namen an seine Götter binden. Und interessant, im fünften Kapitel sagt die Königsmutter da ist ein Daniel. Die nennt ihn mit dem richtigen Namen. Die sagt nicht Belsatzar, wie ihn der König damals genannt hat. Also, Beter sind treue Zeugen und bleiben bekannt. Sie bleiben bekannt. Und hier, jetzt, also es sei denn, als wir einen Fehler finden oder ihn angreifen über sein, ja, da, ich sag mal, über seinen Glauben. Und da setzen sie an. Und sie setzen an der Stelle an, was dem Daniel wohl am wichtigsten ist. Was ihm wohl zum Alltag geworden ist. Denn das war einfach klar. Was macht er denn nach diesem Edikt? Also die sind ganz, und wenn man das liest, müsst ihr drauf schauen, da heißt es rasch und mach doch und gleich und sofort. Also die drängen den König. Und dann gibt er tatsächlich diesen Befehl, dieses Edikt, diesen Erlass. Und was macht der Daniel? Schlicht und einfach. Als nun Daniel erführt, dass das Edikt unterschrieben war, da ging er hinauf in sein Haus, wo in seinem Obergemach er offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor getan hatte. Was macht der Daniel? Das, was er immer macht. Beten. Fertig. Beten. So löst er sein Leben. Obwohl es nachher in die Grube ging. Und er wusste ja auch noch nicht, wie diese Löwengrube zu Ende gehen wird mit ihm. In Kapitel 3 mit seinen Freunden bei dem Feuerofen, da kommt noch etwas anderes dazu. Da sagen sie zu dem König, wir brauchen eigentlich gar nicht zu antworten. Aber du weißt schon unsere Einstellung. Aber wir sagen es noch einmal, deine Götter, die Statue, beten wir nicht an. Und Gott kann uns erretten aus diesem Feuerofen. Und wenn nicht, dann sagen wir trotzdem nicht ab. Habt ihr gehört? Beter bleiben. Beter bleiben standhaft. So die drei Freunde, das ist irgendwie übergegangen, diese Glaubens- und Gebetshaltung von Daniel auf seine Freunde. Und jetzt sehen wir es hier, bis ins Alter, wie in jungen Tagen so im Alter. Man hat immer gedacht, naja, das Daniel-Buch, das hat man gerne in der Jugendstunde und so, bei den Jugendtreffs und bei den Kindern und so. Aber da ist noch eine Geschichte drin für die, die schon ein bisschen älter sind und nicht mehr Kinder und Jugendliche geworden sind. Also der Daniel von Jugend auf bis ins Alter hält er daran fest. Es ist ihm ein Herzensbedürfnis. Wie sagt die Corrie ten Boom? Das ist ein täglicher Dialog. Und dann habe ich überlegt, Dialog ist eigentlich eine Zwiesprache. Je mehr wir uns im Gebet in Gottes Gegenwart wagen, desto besser schaffen wir eine Gelegenheit, dass Gott auch zu uns reden kann. Durch Gedanken, durch Umstände, in erster Linie durch sein Wort, durch Menschen. Er hat vielerlei Art und Weisen, wie er mit uns sprechen kann. Aber also dieser Dialog, Gebet ist ein Dialog. Und er geht und betet. Fertig. Was hätten wir denn gemacht? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wäre ich am Schluss auch mit meiner Frau einig gewesen, jetzt hilft nur noch beten. Ja, okay. Also, ein ungeheures Vorbild, ein unvorstellbares Vorbild, unvorstellbares Vorbild dieser Daniel. Das Edikt, 30 Tage nichts von niemandem zu erbitten, als von diesem Mann, von diesem Menschen, von diesem Meder, zu dem er anscheinend, wir sehen das ja nachher, wenn wir das lesen, wie der ganz, der hat nichts gegessen in der Nacht, der ist ganz früh morgens rausgerannt zum Grab, hätte ich fast gesagt, wie dann die Frauen damals zum Grab gerannt sind, um zu schauen, wo Jesus hingelegt wurde. Er rennt zu der Grube hin, die er hat versiegeln lassen. Man merkt, da ist schon, also man merkt, der Mederkönig hier, der Darius und der Daniel, obwohl sie in zwei Welten verhaftet waren, die sind sich nahe gestanden. Anscheinend hat der Meder gespürt, da ist mehr als dieser vortreffliche Geist. Da ist Gott in dem Beter gegenwärtig. Also im Beter ist Gott gegenwärtig. Lasst uns das auch mit nach Hause nehmen. Und er rennt hinaus dann, er hat es ja aber nicht gewusst, der Daniel damals, wie das ausgehen wird. Aber er sagt, ich mache das, was ich immer gemacht habe, ich bete. Toll. Und vielleicht brauchen wir auch so bestimmte Zeiten, wo wir beten, vielleicht sogar für bestimmte Dinge, für die wir beten. In unserer Gemeinde, da gibt es seit, weiß nicht, 50 Jahre wahrscheinlich schon, oder 40 Jahre, 45, so eine kleine Gruppe, 2-3 Leute, die treffen sich oder trafen sich immer morgens um 6 bis um 6:30, da wurde gebetet. Und da hat man aus dem Losungsbuch den Vers, man ist gekommen, hat sich begrüßt, setzte sich und dann hat der eine den Vers gelesen. Wir hatten nur die 30 Minuten Zeit da, weil jeder musste zur Arbeit gehen. Und dann wurde der Bibelvers gelesen, vielleicht noch ein Gebetsanliegen, das aktuell war, weitergesagt und dann hat man angefangen. Und jeder hatte dann so seine, nicht seine Lieblingsthemen, sondern vielleicht seine Gebetslast, die er dann weitergegeben hat und gebetet hat. Und dann wurde Amen gesagt und alle sind wieder auseinandergegangen. Es war eine bestimmte Zeit, ein bestimmter Tag, für bestimmte Anliegen gebetet. Wunderbare Sache, sehr gut. Vielleicht müssen wir unser Leben überdenken, wo könnte denn für uns diese Gebetszeit sein? Als wir so richtig drin waren im Missionsdienst, war das manchmal ganz, ganz schwierig. Wenn dann morgens, dort geht der Tag sehr früh los und es wird sehr schnell hell und der Tag, der fordert einen dann gleich. Ja, jeder muss dann seinen Weg finden. Manchmal, wir sind viel gereist, dann konnten wir unterwegs beten, im Auto oder eben, wenn man mit dem Omnibus ist, im Kopf, im Herzen beten. Jeder muss seinen Platz finden. Aber es muss uns ein Anliegen werden. Herr Jesus, ich möchte mit dir sprechen. Das war damals, als ich 13 war, das Neue gewesen für uns. Dass dieser Gott nicht so in der Kirche nur da ist, dem, ja, an den man glaubt, der Schöpfer ist, und der das Leben bestimmt, aber dass dieser Jesus, dieser Gott mit Jesus in Beziehung zu uns tritt. Ja, du, Herr Jesus, und da war dieses Lied damals, welch ein Freund ist unser Jesus, ein ganz altes Lied natürlich, aber das war damals ein ganz neues Lied und das wurde gesungen, da wussten wir noch nicht, dass das Anbetung heißt und dies und jenes, jede Zeit hat ihre Formen, aber das war das Treffende. Ja, Jesus, mit dir kann ich alles sprechen, wie mit einem Freund. So ist das Leben eines Beters. Wir dürfen es Jesus sagen. Und dann auch dem anderen Mut machen. Anita wurde mal überfallen, da von einem Mann angefallen, ganz in der Nähe der Missionsstation auf dem Weg zur Indianersiedlung hin, wo sie einen Besuch gemacht hatte. Der Mann war irgendwie ein bisschen durcheinander und wirr. Und das gab einen riesen Aufstand natürlich bei den Indianern. Die hatten ihr Jagdgewehr geholt und den Mann gejagt. Schlussendlich war dann die Zeit, wir wohnten da schon 10 Kilometer weg von der Indianersiedlung auf unserem Freizeitcamp und wir sollten zu einer Konferenz fahren. So war da eine Zwischenzeit, wo wir nicht ins Indianerdorf kamen, so eine Woche etwa. Und plötzlich telefoniert es ein Indianer, sie haben alle Handys jetzt dort auch, und dann sagt er, seid ihr morgen früh zu Hause? Um 11 Uhr, da sind wir da. Dachte ich, nur du liebe Zeit, was ist jetzt passiert? Um 11 Uhr kam sie mit dem Motorrad angeknattert, eine ganze, ich weiß nicht, so 8 Leute vielleicht, und vielleicht waren es auch 10. Und dann sagten sie, setzt euch hin. Da saßen wir dann auf der Veranda da im Kreis. Und dann haben sie gesagt, hat uns so schwer getroffen, dass ihr jetzt da, dass deine Frau da angefallen wurde. Und Gottlob und Dank ist nichts passiert. Und Männer sind gekommen, die haben sie gesehen und den anderen Mann davongejagt. Und jetzt wollen wir mit euch beten und wir haben auch einen Vers gebracht. Und jeder, obwohl sie kein Lesevolk sind, hat was gesagt oder was gelesen und haben mit uns gebetet. Das ist Gemeinschaft. Wisst ihr, in Daniel, als da diese im... Das ist das zweite Kapitel, wo es darum ging, dass der Nebukadnezar einen Traum hatte und der sollte gedeutet werden mit dem Riesenstandbild damals. Und da konnte es niemand deuten und dann hat der Daniel sich Zeit erbeten, weil der König war schon so böse und wollte alle umbringen lassen, die Zeichendeuter und die Wahrsager. Und der Daniel sagt, warte. Und er geht nach Hause zu seinen Freunden und dann nimmt er sie mit und sie beten gemeinsam. Wir können gemeinsam beten, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind. Da ist er mitten unter uns. Wir könnten noch vieles jetzt über den Daniel sagen. Ich möchte nur Appetit machen, da mal reinzuschauen und zu überlegen und zu durchdenken. Im Daniel zu suchen, die Stellen, wo es um Gebet geht. Und dann über unser Leben nachzudenken, wie spielt das Gebet eine Rolle in meinem Leben, in meinem Alltag, wenn ich nachts aufwache oder wenn ich träume oder wenn ich im Gespräch mit den anderen bin. Bei uns gibt es so eine Schule hinterm Haus, so eine Dorfschule, und wir sind jetzt auch fremd geworden in diesem Dorf und kennen die Leute nicht mehr. Und dann kamen auch die Erstklässler da mit ihren Verwandten und Eltern und Großeltern an. Und dann, wenn wir sie sehen, da können wir doch sagen, Herr Jesus, segne du diese Leute dort. Du siehst die, wie die da zur Schule gehen. Eine Frau in England hat gebetet, Jahr und Tag für die Schule gegenüber. Und dann ist der John Mott, ein großer Missionar und Missiologe, in der Schule damals gewesen. Und der hat die ganze Weltmission umgekrempelt damals. Wie? Durch das Gebet einer Frau. Also, lasst uns mutig sein. Auch wenn wir nicht denken, wir sind die großen Beter, fangen wir klein an und fangen wir gering an und beten wir, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will es dir zutrauen und ich will es dir sagen, Herr. Ich will ein Beter sein zu deiner Ehre, weil Jesus hat uns das ja vorgemacht und vorgelebt. So viel, ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir mit dir im Herzen verbunden sein dürfen und dass wir mit dir alles besprechen dürfen, weil du ja längst weißt, was wir bedürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, wie wir sehen in der Bibel, da hast du Menschen gebraucht als Beter. Wie wir sehen in unserer eigenen